Das Thema der heutigen Predigt heißt: Gott hat mir ein Lachen bereitet. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Vielleicht scheint es für manchen ein merkwürdiges Thema zu sein. Wie kann man so ein Predigtthema wählen? Ihr werdet es nachher erfahren. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und ich habe in der Biografie von Georg Müller gelesen, der im 18. Jahrhundert lebte und der Gründer der Waisenväter von Bristol in England war und ursprünglich eigentlich ein Deutscher war, aber dann nach England ausgewandert ist. Er gab in einer Predigt, welche in seiner Biografie zu lesen ist, Folgendes über Gebet und Glauben weiter. Da gab er verschiedene Bedingungen weiter. Und eine Bedingung davon war, dass wir an die Kraft und Bereitschaft Gottes glauben, dass wir an die Kraft und Bereitschaft Gottes glauben, dass er unsere Gebete beantwortet. Das ist sehr wichtig, sagte Georg Müller. Denn in Markus 11, Vers 24 lesen wir: Darum sage ich euch, spricht der Herr Jesus, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubet, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Alles, um was ihr bittet, sagt Georg Müller, von welcher Art auch immer, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Er schreibt: Ich habe in den 54 Jahren, in denen ich gläubig bin, erfahren, dass wenn ich nur glaube, sicher sein konnte, das, worum ich gebeten habe, zu Gottes Zeit auch zu bekommen. Dann sagt er weiter: Ich möchte euch es besonders auf euer Herz legen, an die Kraft und Bereitschaft Gottes im Beantworten eurer Gebete zu glauben. Wir müssen glauben, dass Gott fähig und willig ist, um zu sehen, dass Gott willig ist, braucht ihr nur auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus zu sehen. Denn um ihn von den Toten aufzuwecken, musste er allmächtige Kräfte haben. Und er sagt weiter: Im Blick auf die Liebe Gottes braucht ihr nur auf das Kreuz des Herrn zu sehen und seine Liebe anzuschauen, der seinen Sohn nicht vorenthalten, der seinen eigenen Sohn nicht vom Tod verschont hat. Durch diese Beweise der Kraft und der Liebe Gottes versichert, können wir alles, um was wir glauben bitten, auch erhalten. Georg Müller berichtet, dass er auf viele seiner Gebete Wochen, Monate oder sogar Jahre, manches Mal sogar viele Jahre warten musste. Doch wurden zugleich auch tausende seiner Gebete, wie er schreibt, augenblicklich erhört. Weiter berichtet er: Im November 1844 fing ich an, für die Bekehrung von 5 einzelnen Menschen zu beten. Er schreibt: Ich betete jeden Tag dafür, ohne einen auszulassen. Ob ich krank war, ob ich gesund war, ob ich auf dem Land war oder auf dem Meer war und wie zahlreich auch meine Verabredungen gewesen sein mögen. 18 Monate vergingen, bevor der erste der 5 gerettet wurde. Ich dankte Gott und betete weiter für die anderen 4. 5 Jahre vergingen und dann wurde der zweite bekehrt. Ich dankte Gott und betete dann für die anderen 3. Tag für Tag betete ich weiter für sie. Und 6 weitere Jahre vergingen, bis sich der dritte bekehrte. Ich dankte Gott für die 3 und betete weiter für die 2. Diese 2 sind noch nicht gerettet, schreibt er zum damaligen Zeitpunkt. Im kommenden November werden es 36 Jahre sein, seitdem ich anfing, für ihre Errettung zu beten. Aber ich hoffe auf Gott und bete weiter und erwarte immer noch eine Antwort. Darum, geliebte Brüder und Schwestern, fahrt fort im Gebet, aber sorgt dafür, dass ihr für Dinge nach dem Willen Gottes betet. Denn er will nicht den Tod des Sünders. Das ist die Offenbarung, welche Gott über sich selbst gegeben hat, der nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. Betet deshalb weiter, erwartet eine Antwort, schaut danach aus und am Ende werdet ihr Gott dafür preisen können. In der Biografie heißt es dann weiter, von den zwei Menschen, die bis zur Zeit dieser Predigt noch nicht gerettet waren, also 36 Jahre, wo Müller schon dafür gebetet hatte, hatte sich einer kurz vor Müllers Tod bekehrt und der andere einige Jahre später, als Müller nicht mehr gelebt hatte. Aber das Gebet wurde erhört. Liebe Geschwister, die Biografie von solchen Glaubensmännern lohnt sich zu lesen. Wenn ich euch solche sagen würde, dann würdet ihr mir wahrscheinlich gar nicht glauben, dass es so etwas gibt. Ich selber erlebe es auch nicht in dieser Weise wie ein Georg Müller. Aber man kann Gebetserhörungen haben. Wie gut ist es, den Aufforderungen solcher Männer, und letztendlich sind es die Aufforderungen der Heiligen Schrift, nachzukommen. Betet deshalb weiter. Erwartet eine Antwort. Schaut danach aus, wie es Müller sagt. Und am Ende werdet ihr Gott dafür preisen können. Das Thema unserer heutigen Predigt heißt ja, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wenn wir das Ende von Müllers Gebeten anhören, da kann man nur sagen, da hat Gott ein Lachen bereitet. Und das ist der erste Punkt. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Und zwar lesen wir diesen Ausspruch ganz speziell in unserem Text, den wir vorhin gelesen haben, und zwar in Vers 6. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Die Frage ist, warum konnte Sarah so etwas sagen? Gott hat mir ein Lachen bereitet. Ja, einerseits konnte sie sich freuen. Sie konnte wirklich lachen über das, was geschehen war. Da muss man schon ein bisschen schmunzeln, wenn Gott der Herr in solch einem hohen Alter noch seine Verheißungen wahrmacht. Also im Menschenalter seine Verheißungen wahrmacht. Wenn Gott, und hier sehen wir auch ganz deutlich, wenn Gott seine Verheißungen gibt, dann spielt es für Gott letztendlich keine Rolle, ob hier eine 20-jährige Frau oder eine 90-jährige Frau ein Kind bekommt. Es spielt für Gott keine Rolle, ob eine 90-jährige noch ein Kind kriegen soll oder nicht. Das hindert Gott nicht daran, seine Verheißungen zu erfüllen. Natürlich müssen wir sehen, das wird da sicherlich nicht jedem von uns widerfahren, dass man sagt, ja, ist kein Problem, ich kriege ja noch mit 60, 70 oder 80 Jahren ein Kind. Schön wäre es vielleicht manchmal, aber leider hat uns Gott auch da Grenzen gesetzt. Aber an Abraham und Sarah war es eine persönliche Verheißung, das wird kommen. Und da hat das Alter tatsächlich keine Rolle gespielt. Doch wir sehen, dass es bei unserem Herrn und Gott überhaupt keine natürlichen Begrenzungen gibt, wie wir sie oft wahrnehmen oder wie wir im menschlichen Dasein begrenzt sind. Wenn wir zum Beispiel ein bisschen nachdenken und auch ins Neue Testament hineinsehen, wenn wir allein unseren Herrn Jesus auf der Erde betrachten, was er alles getan hat, was er für Wunder vollbracht hat, da konnten auf einmal Lahme gehen, da konnten Stumme reden, da konnten Blinde sehen, da wurden Besessene von Dämonen befreit. Da wurden Hungrige satt mit zwei Fischen und fünf Broten. Er hat Tote lebendig gemacht. Zudem hat er die Naturgewalten bedroht. Es hat für den Herrn Jesus keine Rolle gespielt, ob da ein heftiger Wind ging. Er hat den Wind und die Wellen bedroht und sie wurden stumm. Und er wandelte auf dem Wasser, dass die Jünger dachten, da kommt ein Gespenst daher. Merken wir uns, wenn wir solche Dinge sehen, bei unserem Herrn und Gott, da gibt es keine natürlichen Begrenzungen, da sind keine Grenzen gesetzt. Bei ihm sind alle Dinge möglich, da halten wir weiterhin dran fest, Markus 10, Vers 27. Und die ganze Bibel, wenn wir die Heilige Schrift studieren, sie zeugt davon. Sie gibt Zeugnis, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Denken wir an das zweite Buch Mose. Wir haben in der vorletzten Bibelstunde den Durchzug durchs Rote Meer studiert. Was hat Gott da getan? Unvorstellbares für uns. Da spaltet Gott das Meer auf. Da stehen Wände von Wasser und es sind hohe, war eine enorme Wassertiefe, die dort war im Roten Meer. Und da steht das Wasser wie eine Wand zur Linken und eine Wand zur Rechten. Und das auserwählte Volk Israel, die Kinder Israel, die können trockenen Fußes durch das Rote Meer hindurchgehen. Das ist unser Gott. Und anschließend lässt er Mose den Stab hochhalten und das Wasser strömt wieder in sich zusammen und die Ägypter sind drin im Meer und sie ertrinken alle. Der Pharao mit seiner ganzen Heeresmacht, mit Rossen, Reitern. Tja, so arbeitet Gott. Es heißt dann, lieb Moses, unser Herr ist ein Kriegsmann. Ja, er streitet auch für uns, er kämpft, er setzt sich ein. Ja, bei Gott, da kann selbst ein 100-jähriger Mann mit einer 90-jährigen Ehefrau ein Kind bekommen. Das ist bei Gott möglich, tatsächlich. Und deshalb sagte auch Sarah, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Es ist so etwas Außergewöhnliches, da kann man auf menschliche Weise nur ins Lachen kommen oder ins Lächeln. Und alle, die es heute hören und es hier im Wort Gottes lesen, die können nur darüber schmunzeln, ja, wie ist so etwas möglich? Das ist ja faszinierend. Man kann es kaum fassen. Man muss tatsächlich darüber lächeln, wie so etwas möglich war. Gott erfüllt zu seiner Zeit seine persönliche Verheißung an Abraham und an Sarah. Wir lesen in Vers 1 über Gottes Treue. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Wie er es gesagt hatte und wie er geredet hatte. Ganz genauso hat es Gott gemacht. Und Vers 2, Sarah empfing und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott versprochen hatte. Und liebe Freunde und Geschwister, darin sehen wir so deutlich, wie Gott sich zu seinem Wort und zu seinen Verheißungen stellt. Er macht alles, er macht einfach alles, wie er es hier in seinem Wort verspricht, wie er es uns hier in seinem Wort verheißt. Ich weiß nicht, ob ihr einfach so über die Verheißungen Gottes drüber lest und ja, das ist ja auch interessant und ja, blättern wir weiter und man macht sich vielleicht manchmal gar keine Gedanken. Anstatt, dass man das Wort vielleicht bloß mal nicht 3 Kapitel am Tag liest, sondern wenigstens mal 10 Sätze und sich diese Sätze im Herzen zergehen lässt. Denn oft macht es nicht die Masse. Natürlich braucht man Überblick über die Bibel. Es ist wichtig, wenn wir möglichst viel darin lesen. Aber macht euch mal die Mühe, euch mit wenigen Sätzen mal zu begnügen und die ins Herz aufzunehmen. Oder manche Stellen auswendig zu lernen. 2. Korinther 1, Vers 20 sagt ganz klar, könnt ihr mal gerne mit aufschlagen, 2. Korinther 1, Vers 20. Es wird extra für uns ein Amen draufgesetzt. 2. Korinther 1, Vers 20. Paulus setzt einen Stempel drauf und sagt, 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Gottesverheißungen es gibt, so viele es gibt, ich weiß nicht mal, wie viele es gibt, aber es gibt eine große Menge. Denn so viele Gottesverheißungen es gibt, in ihm ist das Ja. Und deshalb durch ihn auch das Amen. Gott zum Lobe durch uns. In den ganzen Verheißungen ist sein vollständiges Ja dahinter. Und auch sein Amen. So sei es. Gewisslich wahr. Und was tun wir oder was sollten wir tun? Unser Glaube sollte die Verheißungen Gottes ergreifen und sich darauf stützen. Der Glaube ergreift die Verheißung Gottes und stützt sich darauf und betet und glaubt, dass Gott die Verheißung zu seiner Zeit erfüllt. Er kann uns ja auch ganz bestimmte Stellen in seinem Wort geben, in ganz bestimmten Lebenssituationen. Und da darf ich mich darauf stützen und sagen, ja Herr, wenn du mir dieses Wort gibst, da will ich mich darauf stützen. Und dann nicht gleich sagen, wenn es in 14 Tagen nichts geschehen ist, ja, wahrscheinlich hat mich Gott nicht gehört oder stellt sich heute nicht mehr zu seinem Wort. Wahrscheinlich ist heute ein anderer Gott als damals. Bei Georg Müller hatten wir gesehen, dass er wusste, Gott will, dass alle Menschen zur Wahrheit kommen. Und er wusste, dass er im Willen Gottes ist. Und das müssen wir natürlich auch wissen, wenn wir etwas von ihm erbitten, dass es in seinem Willen ist. Aber er wusste, Es ist in seinem Willen. Und wenn ich 36 Jahre für jemanden bete, dass er zum Glauben kommt. Also ich muss gestehen, ich habe die Ausdauer bisher noch nicht gefunden. Und erst da zeigt sich eigentlich, ob wir wirklich Gottes Wort vertrauen. Ob wir es im Glauben auch nach Jahren noch festhalten, dass Gott das tun wird, wenn er es gesagt hat. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Da müssen wir uns immer wieder prüfen. Und merken wir uns eins, der Teufel ist immer uns auf den Fersen. Möchte uns immer irgendwelche Entmutigungen anheimstellen. Möchte uns immer runterziehen. Und er möchte uns den Glauben rauben. Nicht umsonst sagt Judas in seinem Brief, dass wir uns auf unseren allerheiligsten Glauben erbauen sollen. Pass auf, dass dein Glaube nicht aufhört. Auch der Herr Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Denn wer zu Gott kommen soll, der muss glauben, dass er ist, Hebräer 11, Vers 6, und dass er die, welche ihn suchen, belohnen wird. Es geht nicht anders, ein Leben mit Gott, als ihm zu vertrauen und ihm Glauben zu schenken. Und wenn wir das nicht tun, liebe Freunde und Geschwister, dann entehren wir Gott. Dann haben wir unser Ziel verfehlt, als Kinder des Glaubens. Doch ich weiß aus eigener Erfahrung, der Glaube, der kann sehr schnell schwach werden, schnell erlahmen und ermüden wir. Und da braucht es wieder neue Erquickung, es braucht wieder Ermutigung, es braucht wieder ein Wort, es braucht Verkündigung unterm Wort, es braucht aber auch Glaubensgeschwister, die sich einander tragen. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir Austausch untereinander pflegen, dass wir uns manchmal sehen. Wichtig, dass wir in Gottesdienst kommen, dass wir die Veranstaltungen der Gemeinde wahrnehmen. Ob es Frauen oder Männer oder Bibelstunden oder ob es Gottesdienste sind. Es ist nicht unwichtig, ob wir uns sehen oder nicht. Und wenn man nur mal ein kleines Wort weitergibt an andere, wo man nicht mal weiß, was denjenigen jetzt gerade belastet, aber Gott gebraucht dich vielleicht dazu. Bete mal, Herr, lass mich heute ein Segen sein, auf irgendeine Art und Weise. Denkt ihr, der Herr hört das Gebet nicht? Der wird dich in irgendeiner Art und Weise gebrauchen. Vielleicht weißt du es am Abend nicht einmal, dass du ein Segen warst. Aber kann dich durchaus ein Segen sein lassen. In ganz kleinen Dingen. Manches Mal mag es ja auch einfacher sein, nicht am Glauben festzuhalten. Das ist oft der einfache Weg. Ach, ich gehe schon so meine Richtung. Ich falle nicht ganz ab von Gott, aber diesen Kampf, das ist mir zu viel. Diese Opfer auf mich zu nehmen oder dann womöglich auch noch dienen und dann noch vielleicht in finanzieller Not zu sein. Ach, da lege ich mich doch lieber auf die faule Haut, hätte vielleicht der Max auch sagen können, als nach Transnistrien zu gehen. Dann habe ich mich wenigstens erholt in der Zeit, kann nachher wieder in die Arbeit einsteigen. Aber das Erstaunliche ist, dass Gott seinen Segen auf andere Weise gibt. Und ich bin davon überzeugt, im Laufe der Zeit wird das jedes Kind Gottes lernen und lernen müssen, dass wir völlig von ihm abhängig sind. Wir sind, wenn wir seine Kinder sind, völlig von ihm abhängig. Ja, wir sind sogar in manchen Situationen völlig auf ihn geworfen. Und das müssen wir verstehen. Und da gilt es nicht, trotzig zu sein oder den Herrn abzulehnen oder weil mal die Dinge nicht so gehen, wie wir es gerne haben wollten. Herr, dann möchte ich gar nichts mehr für dich tun. Nein, es gilt sich zu demütigen, es gilt dran zu bleiben, es gilt auszuharren und zu hoffen, dass der Herr auch aus wenigem viel machen kann. Denken wir hierbei an Abraham. Was hatte der Mann für eine Geduld gebraucht? Was hatte der für eine Ausschau gebraucht? Und wir haben schon in den vorhergehenden Kapiteln gelernt, dass er auch Fehler gemacht hat. Auch er war auch nicht perfekt. Aber als er jetzt sah, dass Gott diese lang angekündigte Verheißung endlich wahr macht, spätestens da musste er erkennen, wie dumm es doch damals war, dass er auf den Vorschlag seiner Frau eingegangen war, aber letztendlich hat er es selber getan, dass er diese Verheißung auf eigene Anstrengungen, mit eigenen Anstrengungen herbeiführen wollte. Also diese Sache zu Hagar zu gehen, mit ihrem Sohn zu zeugen oder ein Kind zu zeugen. Es war dann ein Sohn. Er wollte es durch eigene Anstrengung herbeiführen. Ja, diese Sache mit der Magd und mit Ismael waren spätestens jetzt, als Isaak geboren war, so unbegreiflich nutzlos und so daneben, wie man es vorher gar nicht fassen konnte. Ja, in Bezug auf Gottes Verheißung war diese Sache nur ein eigenes Vorpreschen und es war völlig wertlos. Im Gegenteil, die Sache mit der Magd Hagar und Ismael brachte nur Probleme und Schwierigkeiten mit sich. Bedenken wir hierbei, unsere alte Natur bzw. das Fleisch, das kann letztendlich nichts für Gott tun. Da kommt kein Segen daraus hervor, wenn wir fleischlich handeln. Fleischliches Verhalten kann nichts Geistliches hervorbringen. Dagegen kommt der Glaube, woher? Aus dem Geist, nicht aus dem Fleisch. Und der Glaube wartet in Geduld und hart auf Gottes Handeln. Heißt es hier nicht in Vers 2, und Sarah empfing und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zur bestimmten Zeit, wie ihm Gott versprochen hatte. Es gibt also eine von Gott bestimmte Zeit. Und auf diese muss der Glaube geduldig warten können. Ob das die Errettung von Menschen ist, ob das Veränderung von zwischenmenschlichen Beziehungen ist, ob das materielle oder finanzielle Angelegenheiten sind oder andere Fragen, vieles mehr. Gott hat eine bestimmte Zeit. Wir wissen auch aus Galater 4, Vers 4, als der Sohn Gottes in die Welt eingetreten ist, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, nicht vorher, als die Zeit erfüllt war. Gott hat seine Zeiten, das sind andere Zeiten, als wir sie oft haben oder meinen zu haben. Hebräer 6, Vers 12 sagt, dass ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Es geht um Glauben und es geht um Geduld, es geht um ein stetiges Dranbleiben, es geht um ein stetiges Verharren. Ja, es braucht Glauben und Geduld, um Gottes Verheißungen zu ererben. Doch wann weiß ich ganz praktisch, ob Gott mir eine Verheißung zukommen lässt oder nicht? Wann weiß ich das ganz praktisch? Zuerst muss ich mal in Gottes Wort festhalten. Ich muss in Gottes Wort lesen und ich muss sein Wort festhalten. Das Zweite, ich muss erkennen, ob Gott irgendwelche Bedingungen an seine Verheißungen geknüpft hat. Und dann muss ich eben auch danach schauen, ob ich tatsächlich diese Bedingungen überhaupt erfüllt habe. Zum Beispiel, gebet, so wird euch gegeben werden. Was muss ich zuerst tun? Den ersten Schritt. Gib du zuerst mal was und dann wird dir Gott auch was geben, das hat er gesagt. Sogar in überfließendem Maße, sagt er, Lukas 6. Oder wie es der Herr Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Was müssen wir zuerst tun? Ihn lieben und sein Wort befolgen. Und dann wird auch der Vater und der Sohn bei uns Wohnung machen. Wir werden innigliche Gemeinschaft mit ihm haben. Oder wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Strömen lebendigen Wassers fließen. Was müssen wir tun? Glauben, wie die Schrift sagt. Dann wird sich das andere erfüllen. Und wenn wir wissen, dass wir die Bedingung erfüllt haben, dann wissen wir auch, dass Gott die Verheißung an uns erfüllen wird. Denn er, der die Verheißungen gegeben hat, er kann unmöglich lügen, sagt Hebräer 6, Vers 18. Jedoch geht es hierbei nicht zuerst um unsere Vorteile oder um unsere Vorzüge oder dass es ja uns gut geht. Wenn wir nicht darauf Acht haben, Gott in allem die Ehre zu geben und nach seiner Herrlichkeit zu streben, dann ist er letztendlich nutzlos. Es geht nicht zuerst um unsere Vorteile oder dass es ja uns gut geht. Gott beschenkt uns reichlich und er möchte schon, dass es uns gut geht. Aber wir müssen Acht haben, dass es zuerst um seine Ehre und zu seiner Verherrlichung geht. Und der himmlische Vater, der möchte seine Kinder gerne beschenken und er möchte ihnen auch Freude bereiten. Und das sehen wir auch hier bei Abraham und Sarah. Zur bestimmten Zeit wird Gott den Mund mit Lachen füllen. Und Gott wollte es tun und er wollte sich in dieser Sache verherrlichen. Und Gott hatte so lange gewartet. Warum hat er so lange gewartet? Wir können fest davon überzeugt sein, dass er so lange gewartet hat, dass er allein in dieser Sache die Ehre bekommt und sich kein Fleisch mehr rühmen kann. Denn der abgestorbene Leib und die menschliche Unmöglichkeit, genau das gab Gott Gelegenheit, sich in dieser Sache zu verherrlichen. Deshalb konnte Sarah mit Gewissheit sagen, es ist Gott, der mir hier ein Lachen bereitet. Isaak ist geboren und Isaak bedeutet der Lachende. Frage, konntest du auch schon lachen, als Gott in deinem Leben eingegriffen hat und menschlich Unmögliches in deinem Leben bewirkt hat? Konntest du auch schon lachen? Ist es möglich, dass mir sowas widerfährt? Hast du einen Blick? Hast du die Schau, um Gottes Wunder zu erkennen? Trachtest du danach? Hörst du täglich, wie ein Jünger hört oder wie ein Jünger hören soll? Meine Schafe hören meine Stimme. Oh, wir verlernen das so schnell in den Stimmen dieser Welt, in den Medien, in dem ganzen Getümmel, was es gibt in dieser Welt. Hören wir da noch seine Stimme, die Stimme des Oberhirten? Manches Mal kommt man beinahe nicht aus dem Staunen und Freuen heraus, was der Herr so alles tut, wenn man es beobachtet. Doch es gibt auch andere Zeiten, wo man meint, man hat gar nichts mehr zu freuen, man hat nichts mehr zu lachen. Ja, wir müssen manches Mal auch durch die finsteren Täler hindurchwandern. Aber auf der anderen Seite kommt wieder ein Lichtblick. Und wenn wir ausharren, dann gibt es wieder Freude, dann gibt es wieder was, um über das Wirken Gottes zu lachen, sich darüber zu freuen. Ein Mann kam zu seinem Pastor und sagte, ich weiß nicht, was in meinem Leben nicht stimmt. Diese erste Freude im Christsein, die habe ich völlig verloren. Ich lebe immer noch ein moralisches Leben. Ich gehe zwar noch in die Gemeinde, aber wie kann ich die Ausstrahlung meines Glaubens wieder erlangen? Mir ist etwas verloren gegangen. Sein Pastor gab ihm vielleicht für uns einen merkwürdigen Rat. Er sagte zu ihm, du solltest Folgendes tun. Geh in ein Geschäft und kaufe einen großen Korb voll Lebensmittel und bringe ihn zu einer armen Familie, deren Adresse ich dir geben werde. Wenn du dein Geschenk abgeliefert hast, setz dich hin und versuche, die Nöte dieser Familie herauszubekommen. Lass sie wissen, dass du an ihnen interessiert bist und ihr Freund bist. Bete mit ihnen, bevor du gehst, und die Freude wird wiederkommen. Wir werden die Freude nicht wiederfinden, solange unser eigenes Leben im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Freude kommt aus dem Glaubenswagnis. Sie kommt im Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Freude am Reich Gottes hängt vom Gehorsam gegenüber Gott und dem Dienst an anderen ab. Eigentlich genau das, was wir auch vorhin gehört haben. Das ist wunderbar, so ganz anders, als wie es in der Welt zugeht. Gehen wir einen Schritt weiter. Erstens, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Zweitens, durch Isaak muss Ismael weichen. Die ganze Sache mit Ismael, dem Sohn der Magd Hagar, und mit Isaak, dem verheißenen Sohn von Sarah, hat nämlich für uns auch eine tiefe geistliche Bedeutung. Der Apostel Paulus greift im Neuen Testament diese Sache wieder auf, mit Ismael und Isaak, im Brief an die Galater. Und dort sagt er in Galater 4, Vers 28 und 29, wir aber, Brüder, sind nicht nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Entschuldigung. Wir aber Brüder sind nach der Weise. Wir sind es. Nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der nach dem Fleisch geborene also Ismael, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Also Paulus zeigt uns im Neuen Testament auf, Isaak steht für die Kinder des Geistes, steht für die Kinder des Glaubens und somit auch für diejenigen, die die Verheißungen Gottes erben. Ismael dagegen steht für die Kinder des Fleisches. Ismael steht für das alte Leben im Fleisch, für das menschliche Tun, für das fleischliche Tun. Isaak dagegen steht für das neue Leben im Geist. Isaak steht für das neue Leben in Jesus Christus. Hochinteressant wird dieser Vergleich für uns, wenn wir erkennen, dass es bei Ismael nie eine Veränderung gegeben hat. Ismael wurde nie verändert. Der Sohn der Magd konnte nie etwas anderes werden als das, was er war. Andererseits konnte Isaak noch so klein, schwach und verachtet sein, dennoch war er der verheißene Sohn der Freien, der geistliche Sohn. Seine Stellung, seine Vorrechte, seine Verheißungen, seine Hoffnung, das alles hatte er vom Herrn empfangen. Nun, was möchte ich damit sagen? Ismael wird immer Ismael bleiben. Und Isaak wird immer Isaak sein. Und diese Sache müssen wir in Bezug auf gläubig und ungläubig sehen. Diese Sache bezieht sich direkt auf die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist nämlich nicht eine Veränderung deines alten Menschen, deines alten Adams oder deines Fleisches. Die Wiedergeburt ist nicht eine Veränderung deiner alten Natur. Sondern was ist die Wiedergeburt? Die Wiedergeburt ist die Einführung einer neuen Natur. Es ist das Leben Jesu Christi. Und nicht umsonst sagt der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 6, was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Und Fleisch bleibt immer Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Und Geist bleibt immer Geist. Fleisch wird immer Fleisch bleiben, so wie Ismael immer Ismael bleibt. Und das geistliche Leben wird immer geistliches Leben sein, so wie Isaak immer Isaak bleibt. Es gibt heutzutage nicht wenige Menschen, welche meinen, ja, das Christsein, das ist ja nur so eine Zurechtbiegung. Das ist ja nur so eine Umformung. Da muss man halt irgendwelche Dinge einstudieren und dann klappt es schon mit dem Christsein. Ich muss halt meinen alten Adam ein bisschen aufpolieren, ich muss ihn ein bisschen verändern, meinen schlechten Charakter ein bisschen aufpolieren und mich anstrengen, dann klappt das christliche Leben schon. Man muss sich halt verändern lassen und ein christliches Leben angewöhnen. Doch, liebe Geschwister, ist das so? Die Bibel sagt uns etwas anderes. Auf Bayerisch gesagt ist das, was wir gerade gehört haben, das ist ein Schmarren. Ein echter Schmarren. Auch wenn man das Fleisch ein wenig an einen christlichen Lebensstil gewöhnen will, so ist es doch immer noch Fleisch. Es bleibt doch immer Fleisch. Fleisch kann sich toll darstellen. Manchmal staunt man, wie die Ungläubigen auch sich teilweise darstellen und sich auch bemühen. Manchmal sind es in manchen Gebieten sogar Vorbilder. Aber Fleisch bleibt immer Fleisch. Und wenn es anders wäre, dann wäre der Herr Jesus für dich und für mich umsonst am Kreuz gestorben. Dann hätte der Sohn des lebendigen Gottes dort am Kreuz umsonst sein Leben gelassen und sein Blut vergossen. Denn er hat es dort sein Leben gelassen und sein Blut vergossen, damit wir, wenn wir mit unserem alten Adam zu ihm kommen, erlöst werden, dass wir befreit werden, dass wir ein neues Leben bekommen, dass wir eine neue Kreatur bekommen. Sagt es doch, 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er ein aufpoliertes Fleisch. Steht es so? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Eine neue Kreatur. Ist etwas neu geworden. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Es ist also nicht eine Verbesserung unseres alten Adams, sondern in der geistlichen Geburt geht eine Neuschöpfung hervor. Deshalb spricht der Herr Jesus von der Wiedergeburt, von einem unbedingten Muss. Muss hört sich so zwangsweise an, aber es geht nicht anders. Da mischt sich das Fleisch ein und sagt, nee. Du brauchst dich nicht bekehren unbedingt. Du musst nicht unbedingt von neuem geboren werden. Das ist nicht so dringlich. Du kannst auch so ein gutes Leben führen. Doch der Herr Jesus sagt in der Nacht zu Nikodemus, Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Vers 7, lass dich's nicht wundern, dass ich es dir gesagt habe. Ihr müsst von neuem geboren werden. Deshalb, wenn heute jemand unter uns ist, der sich noch nicht sicher ist, ob er von neuem geboren ist, oder wenn es bisher immer noch hinausgeschoben wurde, dem Herrn Jesus das Leben zu übergeben, dann geh nach Hause, geh auf die Knie und bete und flehe zum Herrn Jesus, dass du von neuem geboren wirst, weil es ein Muss ist, indem du an den Herrn Jesus glaubst und ihm deine Sündenlast bekennst und ihn endlich in dein Leben einlässt. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann führt der Weg an Gott vorbei. Vielleicht ganz schmal führt er dran vorbei. Ein Abgleiten. Und nach dem Sterben kommt das Gericht. So gewiss wie das Sterben kommt, kommt das Gericht. Und nach dem Gericht aber der zweite Tod. Und der zweite Tod ist der Feuersee. Und da kommt die ewige Strafe auf jeden zu, der nicht errettet ist. Man fragt sich manchmal, warum leisten Menschen so viel Widerstand, bis sie endlich dem Herrn Jesus ihr Leben übergeben? Ich möchte es heute Morgen betonen, die Ursache liegt im Fleisch. Denn wenn ich an den Herrn Jesus glaube, dann wird nämlich jemand gekreuzigt. Und wer ist das? Wer? Tja, das Fleisch. Und das Fleisch begehrt auf. Galater 5, Vers 24, welche aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Oh ja, und das möchte sich das Fleisch nicht gefallen lassen. Gekreuzigt sein, oh, und nichts mehr zu sagen. Da leistet das Fleisch viel Widerstand. Doch bedenken wir, Galater 6, Vers 8, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Erstens, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Zweitens, durch Isaak muss Ismael weichen. Und wir gehen noch weiter. Drittens, Trennung ist angesagt. Wir lesen jetzt in 1. Mose 21, Vers 9. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Interessant. Das ist jetzt quasi circa 13 Jahre nach der Geburt Ismaels wurde Isaak geboren. Und hier lesen wir noch etwas, dass Isaak jetzt entwöhnt wurde und Vers 8, dass Abraham ein großes Mahl machte nach seiner Entwöhnung. Zur damaligen Zeit war es so üblich, dass die Kinder erst nach 3 Jahren entwöhnt worden sind. Da können wir davon ausgehen, dass Ismael zu dieser Zeit bereits 16 Jahre alt war. Also der war kein so ein ganz kleiner Knabe mehr. Und jetzt fing er an, Mutwillen zu treiben. Da haben wir vorhin nichts davon gelesen. Interessant. Jetzt, da Isaak 3 Jahre alt war, da Isaak da war, da er entwöhnt wurde, fängt Ismael an Mutwillen zu treiben. In Kapitel 16, Vers 12 haben wir das bereits schon gelesen von der Prophezeiung, dass Ismael ein wilder Mensch sein wird und dass er seine Hand wieder jedermann legen wird und jedermanns Hand wieder ihn sein wird. Kapitel 16, Vers 12. Wir können uns vorstellen, dass Ismael sich sehr an Isaak gestört hat. Denn jetzt war er nicht mehr der besondere Liebling, sondern auf einmal gingen die Augen Richtung Isaak. Und fing an, den Isaak zu hänseln und zu ärgern und vielleicht auch zu belästigen, ihn zu kitzeln, dass er nicht schlafen konnte oder sonst etwas. Sarah sagt auf jeden Fall, er trieb Mutwillen. Elberfelder übersetzt an der Stelle, dass Ismael anfing zu scherzen. Irgendwelchen Blödsinn gemacht wahrscheinlich. Wir können davon ausgehen, dass er das vordringlich mit Isaak gemacht hat. Sonst hätte sich Sarah auch nicht so dran gestört. Wohl wurde dieser junge Bursche übermütig und dachte sich mancherlei böse Streiche aus. Und liebe Geschwister, was sind das für Werke? Böse Streiche, Mutwillen, Übermütigkeit, Scherze treiben, andere herausfordern. Das sind Werke des Fleisches und das ist Sünde. An dieser Stelle möchte ich euch zusätzlich fragen, wie verhält es sich mit Fleisch und Geist? Ja, ganz genauso wie mit Ismael und Isaak. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Und diese beiden widerstreben einander, Galater 5, Vers 17. Und infolge dieses Verhaltens von Ismael sprach Sarah zu Abraham, Vers 10, treibe diese Magd mit ihrem Sohne aus. Ich habe genug von denen. Denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Doch wir lesen davon, dass diese Aufforderung dem Abraham überhaupt nicht gefallen hatte. Es missfiel ihm. Warum? Weil er sich inzwischen so an seinen Sohn Ismael gewöhnt hatte. Er hat ihn so ins Herz geschlossen. Und er wollte sich gar nicht von ihm trennen. Er hatte sich so sehr an ihn gewöhnt. Vielleicht verhält es sich ähnlich mit unserem fleischlichen Verhalten und unseren Sünden. Wir haben uns teilweise so sehr an unseren Ismael gewöhnt. Wir haben uns so sehr an unsere Sünden gewöhnt. Wir haben uns so sehr an unser Fehlverhalten, an unser fleischliches Verhalten gewöhnt. Und es stört uns direkt, wenn man uns mal auf Fehlverhalten anspricht oder auf Sünde. Dinge abzulegen. Verbanne deinen Ismael. Ja, Abraham hing an seinem Sohn Ismael. Doch jetzt greift Gott ein und sagt zu ihm, dass er die Magd und Ismael wegschicken soll. Und dass es ihm nicht missfallen soll. Es war also in Gottes Wille, dass er die Magd und der Ismael wegkommt. Ja, und es ist auch Gottes Wille, dass wir nicht in dem alten Menschen und in der Sünde verharren. Das will Gott nicht. Sondern was sagt das Neue Testament? Jetzt habt ihr Christus bekommen, ihr habt das neue Leben bekommen, ihr seid eine neue Kreatur. Und jetzt wandle nur immer so weiter wie vorher auch, mach immer so weiter. Sagt so das Neue Testament? Nee. Epheser 4, Vers 25. Da ist immer vom Ablegen die Rede. Leget ab die Lüge, redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Und der Kolosser 3, Vers 9 sagt, ihr habt den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen. Also es gilt immer, etwas abzulegen. Wenn ich die Jacke anhab, dann bin ich in Gefahr, noch den alten Menschen zu hegen und zu pflegen, wenn wir das als Beispiel nehmen. Wenn ich sie aber ablege, dieses alte Kleid, und wegtue, dann habe ich nichts mehr damit zu schaffen. Schön, wenn man das tun kann. Das ist wirklich eine Freude. Darum leget die Lüge ab, redet die Wahrheit ein jeder miteinander und die ganzen anderen Dinge. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen. Wir brauchen eigentlich nichts mehr damit zu schaffen haben. Paulus sagt hier nicht, bemüht euch, den alten Menschen in die rechte Form zu bringen oder ihn zu verschönern. Nein, sondern er sagt, lebe in dem neuen Menschen, lebe in Jesus Christus. Lege den alten beiseite, ziehe den neuen Menschen an in Jesus Christus. Hab nichts mehr mit dem alten zu schaffen. Ziehet nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Oh ja, das sind viele Worte, muss ich selber zu mir sagen. Kolosser 3, Vers 12. Aber das sollen wir anziehen. Und vielleicht müssen wir ständig wieder aufs Neue anziehen. Aber bleiben wir dran. Also Trennung ist angesagt. Zwischen Ismael und Isaak, zwischen Fleisch und Geist. Charles Hutton Spurgeon sagte einmal, als ich noch in der Schule war, da malten wir Häuser, Pferde, Bäume und schrieben den betreffenden Begriff darunter. Sonst hätte vielleicht jemand das Haus für ein Pferd halten können, so wie wir damals gemalt hatten. Und er sagt, so müssten viele von uns heute ein Schild mit der Aufschrift Christ um den Hals hängen, weil keiner sonst ahnen würde, dass sie es mit einem Christen zu tun haben. Und liebe Geschwister, wenn man mal manchmal unser Leben anschaut, dann stimmt dies. Das ist eine bittere Wahrheit. Es ist tatsächlich eine traurige Tatsache, dass viele Christen ein schlimmeres Verhalten an den Tag legen als die Ungläubigen. Selbst bei uns waren schon Ungläubige in der Gemeinde, das war noch drüben. Das ist schon ein paar Jahre her, darum kann ich es jetzt erwähnen. Die haben gesagt, wenn das hier, wenn diese Person gläubig ist und die verhält sich so, dann komme ich nicht mehr daher. Liebe Geschwister, das ist traurig, das ist mehr als traurig. Das ist kein Zeugnis für einen Christen, aber auch kein Zeugnis für eine Gemeinde. Eigentlich sollte man uns erkennen, dass wir uns anders verhalten, dass wir Christus angehören, dass wir von ihm und von seiner Natur geprägt sind, dass wir von ihm erfüllt sind und dass wir nicht im Fleisch und in unserem Eigensinn, in unserem Egoismus einhergehen wie die anderen. Aber da muss man sich Christus auch hingeben. Also ist eine traurige Tatsache, dass viele Christen ein schlimmeres Verhalten an den Tag legen als die Ungläubigen. Doch worin liegt die Ursache? Die Ursache liegt darin, dass viele Christen sich noch nicht von ihrem Ismael gelöst haben. Sie umarmen ihren Ismael und wollen ihn einfach nicht loslassen, also ihr Fleisch. Doch Abraham löste sich letztendlich von Hagar und von Ismael. Und ganz genau das war der weitere Schritt für das geistliche Voranschreiten von Abraham. Und auch wir werden geistlich voranschreiten und wachsen, wenn wir uns von Ismael verabschieden. Ihr wisst, dass ich hier die Sünde und das fleischliche Verhalten und so damit den alten Adam meine. Doch ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben schon weit überzogen und möchte am Schluss noch erwähnen, dass auch Ismael letztendlich eine Verheißung mit auf den Weg bekommen hat, weil er ein Sohn von Abraham war. Und Abraham hatte große Verheißungen von Gott bekommen. Und deswegen sollte jetzt auch Ismael, trotzdem, dass er weggeschickt wurde, zu einem großen Volke werden. Und liebe Geschwister, dieses fleischliche Verhalten von Abraham, das erleben wir heute noch in der ganzen Welt. Ich frage euch an dieser Stelle, wer oder welche Religion beruft sich heute vordringlich auf Ismael? Man kann mit manchen Leuten viel über die Bibel reden oder aus der Bibel lesen, wenn es im ersten Buch Mose bis man auf dieses Kapitel zu sprechen kommt, auf Kapitel 21. Es ist die Religion des Islam. Da scheiden sich die Wege. Mit dem Judentum kommen wir noch weiter. Und ich frage euch, welche Religion verunsichert derzeit die ganze Welt? Welche Religion tritt von so vielen Orten oder an so vielen Orten mit Terror und Gewalt auf? Das ist keine Frage, das ist offensichtlich. Das ist Ismael, der seine Hand gegen jedermann erhebt, wie es in 1. Mose 16 schon beschrieben wird. Doch vordringlich tut er das, oder mit Vorliebe gegen Isaak, wie es damals angefangen hat. Und wer ist Isaak? Isaak ist der Erbe der geistlichen Verheißung. Zum einen ist es Israel und zum anderen ist es die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist das Hauptangriffsziel des Islam. Wir haben es also bis heute noch mit den Folgen aus Abrahams fleischlichem Handeln zu tun. Und da sehen wir, was das für einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Doch auf der anderen Seite wird uns auch ein großer Segen von Abraham zuteil. Wir hatten uns drei Punkte angesehen. Gott hat mir ein Lachen bereitet. Zweitens, durch Isaak muss Ismael weichen. Drittens, Trennung ist angesagt. Möge uns diese Veranschaulichung helfen, den Weg im Glauben weiterzugehen und nicht im Fleisch und in der Sünde zu verharren, sondern dass wir den Herrn Jesus Christus anziehen und in seinem Geist wandeln. So wird Gott auch uns zukünftig ein Lachen bereiten. Amen. Beten wir noch zum Abschluss. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du der lebendige Gott bist und dass dein Wort die Wahrheit ist. Herr, wir möchten es immer mehr lernen, dein Wort in unserem Leben anzuwenden. Wir möchten es auch erleben, Herr, dass du unsere Gebete hören und auch erhören kannst, dass nicht unsere Sünden die Gebetserhörungen abhalten oder dass wir dir gar nicht entsprechend Glauben schenken. Wir möchten beten für jeden, der sich auch heute hier im Raum befindet oder der auch sonst hierher in die Gemeinde kommt, dass du den Glauben stärkst, dass wir uns wieder ganz neu auf dein Wort stützen und gründen, Herr, und daran festhalten. Und wenn es uns auch gar nicht danach zumute ist und wir auch gar nichts fühlen, dass wir dennoch, Herr, dich erbitten und auf deine Erfüllung warten. Wir möchten dir danken, dass du der allmächtige Gott und Herr bist und uns auch vorausgehst in der kommenden Woche, uns auch heute weiterhin einen geruhsamen Sonntag schenken möchtest. Und wir bitten dich, Herr, dass wir dir entsprechend nachfolgen dürfen und, Herr, dass wir alle Zeit auf dich blicken. Wir danken dir für dein Durchtragen im Namen Jesu. Amen.